herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist Perfect Frank.
Hallo.
Buckaroo Kite.
Hey, hi.
Und ich bin der Daniel. Wir befinden uns in der Reihe Spielfilm und wir haben letztes Mal, als wir mit Kite aufgezeichnet haben, ihm Schmerzen angetan.
Es, das tut uns leid.
Das tut uns wirklich sehr leid.
Das war nicht schön.
Ja, es war wirklich hart. Zwei Filme, die Macht der Fünf und Atlantis Inferno, das hat Spuren hinterlassen. Diesmal haben wir uns dann dazu entschieden, die 80er wieder auferstehen zu lassen.
Nochmal.
Und
besser,
genau. Kite durfte sich einen Film aussuchen und wir sprechen heute über Buckaroo Banzai. Und dann haben wir uns relativ kurzfristig dazu entschieden, noch einen weiteren Film aufzunehmen, der auch sehr bekannt ist, und zwar Big Trouble in Little China. Das sind, denke ich, beides Filme, die vielleicht der ein oder andere kennt. Big Trouble in Little China ist definitiv bekannter als Buckaroo Banzai, würde ich sagen, weil den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wir gucken uns beide mal an und finden heraus, worum es so geht. Und diese erste Herausforderung wird Frank haben, indem er nämlich uns erklärt, wie Buckaroo Banzai funktioniert. Kurze Info noch für alle Hörer. Wer die Filme gerne noch gucken möchte, sollte sie vorher gucken. Wir erzählen eben komplett, was passiert und werten dann anschließend aus, was im Rollenspiel irgendwie verwendbar ist. Insofern viel Spaß noch beim Gucken. Es sind wirklich Erfahrungen, die man macht, wenn man die beiden Filme schaut. Ja. Gerade Buckaroo Banzai ist besonders.
Ja.
Und genauso besonders ist wahrscheinlich auch Franks Zusammenfassung.
Das Buckaroo Banzai ist wirklich besonders.
Ich bin gespannt.
Es ist auch wirklich nicht leicht, diesen Film zusammenzufassen. Und falls man der ganzen Sache jetzt nicht folgen kann, möchte ich das entschuldigen. Also, der Film handelt von Dr. Buckaroo Banzai. Und dieser Dr. Buckaroo Banzai, gespielt von Peter Wheeler.
Nee, Weller, ne? Dr. Peter Weller. Der hat einen Doktortitel für Kunst der Renaissance oder sowas. Der italienischen Renaissance, ja.
Oh, ja, ja. Bekannt für seine Rolle als Robocop. Ja, und dieser Dr. Buckaroo Banzai ist Physiker, Neurochirurg, Abenteurer und Rockmusiker in der Band Hong Kong Cavaliers. Ja, also mein Tausendsasser. Und am Beginn des Films hat er ein großes physikalisches Experiment, bei dem er die achte Dimension betritt mit einem Raketenauto. In dieser achten Dimension leben außerirdische Echsenwesen. Und diese außerirdischen Echsenwesen, davon gibt es dann wieder zwei Parteien. Wie hießen sie noch?
Die Roten und die Schwarzen.
Die Roten und die Schwarzen, die sehen also auch so ein bisschen insektoid aus. Und die haben halt auch untereinander diesen Konflikt. Und die wollen halt das Tor zur achten Dimension öffnen, die einen, und die anderen wollen das halt verhindern. Ja, und Buckaroo Banzai gerät dann halt in diesen Konflikt hinein und muss das ganze Problem lösen, zusammen mit seinen Wissenschafts- und Rockband-Kollegen.
Genau, so, die Hong Kong Cavaliers.
Die Hong Kong Cavaliers, genau. Auch mit dabei, fand ich ganz nett, hier Jeff Goldblum.
Ja, als New Jersey.
Als New Jersey, genau. Er heißt nur New Jersey und er will direkt am Anfang des Films Mitglied in der Band werden. Das fand ich schon ganz nett. Und Jeff Goldblum spielt halt Jeff Goldblum. Also es ist so...
Ja. Macht er halt, ne?
Ja, genau.
Christopher Lloyd ist dabei.
Stimmt, Christopher Lloyd ist auch dabei, in einer kleinen Rolle.
Das ist John...
Big Booty.
Einer von den Außerirdischen, genau. Die auch inkognito, das ist auch noch so eine Sache, die Außerirdischen haben halt Masken oder täuschen halt vor, dass sie Menschen wären und sind unter uns, und Buckaroo Banzai kriegt dann auch die Fähigkeit zu sehen, wer von denen Außerirdischer ist und wer nicht.
Genau. Wichtig ist noch, auf Seiten der Außerirdischen, der Bösen, ist Dr. Lizardo,
ja.
Der versucht eben den Weg aus der achten Dimension für seine Mitgefangenen irgendwie zu öffnen, um dann anschließend wieder Krieg zu führen gegen die guten Außerirdischen, die gewonnen haben und die schlimmen Leute alle eingesperrt haben innerhalb dieser achten Dimension.
Ich komme übrigens vom Planeten 10.
Ah, stimmt, natürlich.
Acht Dimensionen
von 10. Natürlich.
Es wird noch wichtig werden später, oder auch nicht.
Oder auch nicht, wie so viele Dinge innerhalb dieses Films, ja. Ich glaube, selten habe ich einen Film gesehen, der im Nachklang noch so nachwirkt. Also da habe ich wirklich so 2-3 Tage später habe ich immer wieder an diesen Film denken müssen. Und das ist ein absoluter Kultfilm und ich glaube, es gibt keinen anderen Begriff und keinen anderen Film, der dieses Kultige so umfassend beschreibt wie Buckaroo Banzai. Ist wirklich unglaublich.
Ja, aber es ist halt auch irgendwie schwierig zu vermitteln.
Ja, es ist wahnsinnig schwer zu
vermitteln. Ich glaube, allein von der Inhaltszusammenfassung denken alle jetzt so, ja, was ist denn das jetzt für ein Film? So, und man kann das vielleicht mal, wenn man so ein paar Momente des Films einfach mal versucht so zu beschreiben, ist es vielleicht ein bisschen klarer. So, also, gut, Baku Banzai wissen wir, was der jetzt alles kann, das ist ja echt voll der Überheld. So.
Es beginnt ja damit, dass er von einer, also es fängt ja gar nicht wirklich mit dem Durchfliegen eines Berges durch die 8 Dimension an, sondern es fängt damit an, dass er von einer Operation, einer Hirnoperation abgeholt wird.
Ja,
stimmt, ne? Ja. Genau. Also man weiß schon, Mann, der kann aber echt viel. Und irgendwann zwischendurch in sehr alberner 80er Jahre Verkleidung dann billigsten Synthie-Pop zu machen. Wobei ich glaube, ursprünglich waren sie wirklich als Hardrock-Band gedacht, aber
heute ist das.
Also heute ist das, es ist man muss es sich anschauen, ne? Dünne Lederkrawatten.
Sehr, sehr
dünne Sackos, weiße Sackos, ja, und schön. So und bunt und Jeff Goldblum mit seinem Cowboy-Hut ist auch schon, also optisch ist der Film echt schon schräg.
Die ganzen Monstren sind, also wenn sie nicht gerade Menschen darstellen, ja auch irgendwie, ich fand es sehr Cronenberg-mäßig, so ein bisschen
Body Horror.
Ja,
so,
ja,
das ist sehr, 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 sehr
seltsam.
Also so ein sehr irrer Mix vielleicht aus Science Fiction, Action, Very Weird Science, Body Horror und dann kommt Musical dazu. Es wird ja auch gesungen. Es wird nicht dauernd gesungen, aber es gibt glaube ich zwei Songs da drin tatsächlich, die gesungen werden.
Es ist wirklich eine ganz merkwürdige Mischung. Das ist ein Film, der sich wirklich konstant wehrt, in eine Kategorie einsortiert zu werden. Das ist irgendwie das Besondere an dem Ganzen. Aber wir gehen ja immer so vor, dass wir uns nun einigen Szenen widmen, die besonders toll waren. Und vielleicht hat Frank direkt eine Szene, die er ziemlich gut fand.
Also eine, die ich ganz großartig fand, ist hier, wenn der Lord John Worthen oder Dr. Emilio Lizardo,
ja,
also das ist so diese Doppelrolle irgendwie, also Doppelcharakter, also es ist eigentlich derselbe, aber der hat halt zwei Namen und irgendwie auch zwei Charaktere, so ein bisschen schizophren oder so, oder gespaltene Persönlichkeit, man weiß es nicht, gespielt von John Lithgow, den kennt man, er hat bei The Crown hat er Churchill gespielt.
Ah, okay, Beispiel, sehr gut.
Und auch sehr gut. Den kennt man auch sonst hier aus diversen Sachen. Also wenn man nach dem googelt, wenn ihr mit dem Namen nichts anfangen könnt, googelt den einfach mal, wenn ihr ein Bild seht, wisst ihr sofort, wer
das genau, ist. Das Gesicht kennt
ihr. Habt ihr mal gesehen. Und der spielt halt den Bösewicht. Und in der ersten Szene, in der er auftaucht, sitzt er halt in der Klapse und in seinem Zimmer, das ist halt vollgeräumt mit Schrott. Er hat auch da Elektroschrott da liegen und Autoteile und ich weiß es nicht. Alles ist halt so, dieser ganze Raum ist voll mit Kram. Da fragt man sich schon, was ist denn das für eine Nervenheilanstalt? Und dann kriegt er halt mit, in den Nachrichten sieht er dann halt, dass Baku Banzai die 8. Dimension betreten hat bei seinem Experiment, das man halt vorher gesehen hat. Und dann fängt er halt an, irgendwelche Gerätschaften sich zu nehmen, nimmt sich so eine Zange, die halt voll ist mit Stahlwolle, die an irgendein Gerät angeschlossen ist, klemmt die sich in die Zunge, nimmt sich so eine andere Klemme, auch wieder mit so einem Kabel dran, so ein Spiralkabel, das auch wieder in so ein anderes Gerät drin ist, klemmt sich das irgendwie ans Ohr und dann fängt er an, das irgendwie einzuschalten und setzt sich selber unter so Elektroschock und seine Haare sind total wirr und der Schauspieler dreht halt völlig auf, also auch später, der ist halt leider viel zu wenig Screentime, finde ich. Weil der Charakter ist echt total schräg und der Schauspieler hat unglaublich Spaß, glaube ich. Und allein diese Einführungsszene, wie er dann da anfängt, einfach so völlig abzudrehen. Und ich weiß auch gar nicht, warum macht er das eigentlich? Will er da irgendwie Kontakt aufnehmen mit der 8. Dimension oder sich in so einen anderen Bewusstseinszustand bringen?
Das ist halt, also ich glaube persönlich, dass diese Elektroschocks sind ja recht wichtig, weil Buckaroo bekommt ja auch einen.
Ja, stimmt.
Und danach kann er dann die Außerirdischen sehen, also... Ne, ist alles total physikalisch, ne? Also
ja, ja.
Wahrscheinlich nochmal Neurochirurgie und Physik studiert haben für. Aber dann wird einem wahrscheinlich alles sehr, sehr klar, glaube ich.
Was sagst du denn als besondere Szene?
Eine Szene, die ich habe den Film ja tatsächlich auch eine Langeweile nicht gesehen. Irgendwann mal halt so ein Dreier-Set als Blu-ray gekauft und dann wieder gesehen. Aber ich konnte mich immer an eine Stelle erinnern, und zwar als die Hong Kong Cavaliers auf die Bühne kommen und ihre ersten Songs spielen. Und das war für mich erstmal so, okay, der Superheld gerade, ne, irgendwo durch die 8. Dimension geflogen und jetzt Zeit für ein Rockkonzert vor, ich würde mal sagen, 30 Leuten?
Ja, so ein ganz kleiner Laden. Ja,
wirklich
so
kleiner Laden.
Menge Luft. Also es ist auch nicht so, dass die 30 Leute irgendwie eng stehen, sondern dann ist halt total viel Luft zwischen denen.
Und dann spielen sie halt so. Und das war so der erste, okay, what the fuck Moment. Und dann passiert das Ganze, dass er dann sagt so, halt, stopp. Und die Band hört auf zu spielen. Und dann so, ich höre da was. da weint jemand im Publikum. Und das ist so, das war so unglaublich. Ne? Und tatsächlich weint auch jemand.
Ja.
Die Kamera geht dann auf die weibliche Hauptperson ja. halt.
Gespielt von Ellen Barkin.
Sehr schön. Ja. Ja. Penny heißt sie, glaube ich.
Ja, Penny. Penny Pretty. Nicht,
ja.
Nicht Pretty, Pretty.
Ja, richtig.
Ja. Ne? Eine Selbstmörderin im Prinzip, die auch dann einen Selbstmordversuch macht. Aber er kommt dazu und dann zeigt man auch, Bakuruban sei sensibel. Er ist so sensibel, dass er halt ja. eine weinende Person im Publikum hat. Das war so für mich das, wow, was für ein Typ. Und die andere Sache, die dabei war, und das ist eine sehr persönliche Sache an der Stelle, als ich mal Rollenspiel gemacht habe, wir haben Traveler gespielt, haben wir tatsächlich eine Rockband gespielt, die halt aus einem Raumschiff-Captain und so weiter. Und das war so ein Déjà-vu. Und vor allem kam das Déjà-vu, als dann klar wurde, dass eine Waffe ins Spiel kam und alle Rockmusiker, also die ganze Band, dann plötzlich hinter ihren Instrumenten Waffen rauszogen. Ich hatte so einen schrecklichen Lachkrampf an der Stelle. Also es hat viel mit den 80ern zu tun, das, wie ich sie erlebt habe.
Das, ja, das ist natürlich, ja. So war das damals.
Ja, ja, da hatten wir halt alle immer knarren Griff bereit. Ja.
Ich muss auch sagen, es ist ein Film, der vor Zitaten nur so wimmelt.
Ja.
Und das ist auch die Szene, die ich mir notiert habe mit meinem Lieblingszitat. Oh. Denn Bakuru Banzai ist auch im Grunde ne, Philosoph.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Denn er gibt den wichtigen Ratschlag, ganz egal, wo ihr hingeht, da seid ihr dann.
Ja,
das
ja.
muss man wirken lassen, Augenblick.
Das muss man wirken lassen,
ja.
Es ist
viel Fahres dran.
Das ja. ist aber nicht der einzige Spruch. Also ich habe ja auch einen, das ist der einzige Grund für das Existieren von Zeit ist, weil nicht alles gleichzeitig passieren kann.
Das du auch machst dich aber lustig.
Genau.
Ja, es ist
kantisch.
Ja.
Ja, genau, das stimmt.
Das ist wirklich
gut. Das stimmt. Oder halt auch eine sehr schöne Situation, der Charakter von Jeff Goldblum stolpert irgendwie so aus dem Gang und trifft dann halt auf Bakuru Banzai und fragt ihn, wo sind wir hier? Und dann sagt Bakuru Banzai, das möchte ich dir lieber nicht sagen. Und dann war's das so. Und er das nie beantwortet. Also, das möchte ich dir lieber nicht sagen. Man weiß auch gar nicht warum, weil, ja gut, es ist halt ein bisschen Stress gerade, aber warum?
So, wir werden nie erfahren, wo die dann auch tatsächlich waren.
Der arme Jeff Goldblum.
Ich mochte noch eine Sache auch sehr gerne, und zwar geht es dann darum, dass herausgefunden wird, dass diese Aliens, die auf der Erde sind, Tarnidentitäten haben. Aber die haben alle den Vornamen John.
Ja.
Alle. Und die Namen ergeben auch keinen Sinn. Also du hast eine wie John Apple oder
Big Booty,
John Pulver oder was. Und das ist eben toll. Und die haben, glaube ich, sogar alle dasselbe Geburtsjahr oder sowas.
Da kommen sie ja drauf, das ist halt alles nicht ganz richtig. Ja.
Genau.
1938. Gleicher Zeitpunkt, wo War of the Worlds von Orson Welles besprochen wurde.
Korrekt.
Genau. Aha, historisch also.
Genau.
In anderen Worten, jetzt wissen wir, wie sie unauffällig auf die Erde kommen wollen.
Es ist eine Verschleierung der eigentlichen Tatsache.
Ganz große Verschwörung.
Ich muss sagen, nachdem ich den Film zu Ende gesehen habe, saß ich irgendwie etwas ratlos da. Aber dann beginnt etwas, was den Film transzendieren lässt.
Oh mein Gott.
Und ich muss sagen, ich habe das bestimmt irgendwie 3 oder 4 Mal jetzt angeguckt. Und zwar die Endcredit-Szene, wo die so laufen in diesem Abwasserbereich
ja.
mit dem Soundtrack. Das ist echt gut. Ich fand das echt toll. Und wusstet ihr, dass es so eine ähnliche Szene gibt in dem Film von Wes Anderson mit Bill Murray, wo der diese Jacques Cousteau-Figur spielt?
Ah, ja,
ganz am Ende laufen die auch alle so zusammen zur Musik. Und das ergibt alles irgendwie Sinn. Ich denke, dass Wes Anderson auch großer Fan wahrscheinlich ist von dem Ganzen.
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also, dass er was damit hinterlassen hat, der Regisseur oder der Drehbuchautor, ist schon klar. Zum Beispiel Jojo Dine, die Firma, ja. unter dem die Außerirdischen irgendwie fusioniert sind, kommt bei Star Trek vor, bei Angel, bei Silicon Valley und in zwei meiner Lieblingsbücher.
Literatur, ne?
Genau. Tim Powers, Last Call, kommt Jojo Dine
vor. Oh, tatsächlich?
Tatsächlich. Und bei Hardwired von unserem Cyberpunk Walter John Williams.
Ich hatte gelesen, dass und das kommt, glaube ich, eigentlich von Thomas Pynchon, dieser Fabrikname. Ich bin aber kein Fachmann für Thomas Pynchon. Ich habe es nur aufgeschnappt. Das fand ich ganz interessant.
Also er hat seine Spur hinterlassen. Nicht nur bei dir.
Man muss ja auch sagen, also während wir das aufzeichnen, liegt hier der Roman von Bakuru Banzai auf dem Tisch. Kite hat tatsächlich den Roman, der ein beeindruckendes Cover hat.
Ja. Also ich habe ihn mir geholt jetzt im Nachhinein zur Recherche, weil darin steht, darin würde man den Film erklärt bekommen oder tiefer einsinken. Ich habe ihn noch nicht durchgelesen, aber ein Roman, also ein Science-Fiction Weird-Fantasy-Roman, in dem Fußnoten sind und Erklärungen zum Thema Physik und ähnliches. Großartig. Das Ganze ist auch ein bisschen in dem Stil geschrieben von Reno, also einem der Cavaliers. Mhm. So nach dem Motto, ich werde hier alles mal zusammenfassen und mal erklären. Und sie werden mir nicht glauben. Also ein bisschen Lovecraftisch, so von wegen. So, es ist alles unglaublich, aber hier ist die Wahrheit. Und einige Leute werden natürlich behaupten, das wäre alles Quatsch. Wunderschön. Ja.
Einfach. Was übrigens auch noch ein besonderes Ding ist als Szene, das um Bakubanzai, also das ist ein Phänomen.
Ja, ne? Also in dem Film, also in diesem Universum ist Bakubanzai halt auch, also der ist halt, der taucht halt überall auf. Da gibt's halt diese Szene mit diesen zwei Jägern, die sehr merkwürdig sind, die dann da irgendwie so durch den Wald stapfen und dann finden die ein Comicheft von Bakuro Banzai halt. Ein Bakuro Banzai Comicheft und der eine von den Jägern nimmt das halt, guckt da drauf, oh, ein Bakuro Banzai Comicheft, die neueste Ausgabe. So, ein irgendwer dahergelaufener Jäger beschäftigt sich also offensichtlich mit den Bakuro Banzai Comics, denn er weiß ja direkt auf den ersten Blick, das ist die neueste Ausgabe auch noch, ja. Also es gibt Comics über den Typen und die werden offensichtlich auch von stinknormalen Leuten gelesen.
Und das Tolle ist, es gibt sozusagen die Bakuro Banzai Irregulars, wie von der Baker Street sozusagen, ja. Wo normale Leute,
ja, genau.
Kinder und so, die haben so eine kleine Uniform, so ein Abzeichen. Können dann mit Waffen umgehen auch, also der 12-jährige Junge kann
dann... Den Funkspruch kriegt er.
Genau.
Der Junge sitzt in seinem Spielzimmer und kriegt den Funkspruch rein, wer denn von der Banzai-Crew in dem und dem Ort gerade da ist. Und dann geht er direkt ran, ja, hier, ich bin da.
Genau.
Und dann hat er seinen Papa, ja. Und sagt, Bakuro Banzai hat Probleme. Und sein Vater springt auf und ja, dann müssen wir jetzt los.
Ja, zack, und auf in den Helikopter und los geht's. Ja, genau.
Ja, toll. Und der Präsident kennt auch persönlich.
Den Präsident.
Ja, stimmt, der Präsident fragt ihn ja auch nach Rat. Also, ja. Das ist auch so geil.
Könnt ihr euch noch erinnern, wie der Präsident eingeführt wird?
Er steht da an dieser Liege und hat da Rückenschmerzen und ist dann auf
genau,
der Liege festgebunden und auf den Bauch gedreht. Irgendwie.
Extreme Rückenschmerzen, ja. Genau. Kann sozusagen nur am Bildschirm das Ganze beobachten, was Bakuro Banzai ihm dann erzählt. Super verwirrend, so viele kleine Einzelszenen.
Ja, so Merkwürdigkeiten, die einfach so
ja.
ist eigentlich egal, warum dass der Präsident irgendwie Rückenschmerzen hat, ist eigentlich so, das
ja.
ist völlig egal, aber es ist halt trotzdem irgendwie so... Ja, das ist halt für eine gute Idee, das machen wir jetzt.
Jetzt die Überraschung, es war ein totaler Flop im Kino.
Ach, wirklich? Ja. Hätte ich nie gedacht.
Und das, obwohl er genauso anfängt wie Star Wars Episode 4, mit so einem, und das fand ich auch so unglaublich, muss noch kurz erwähnt werden, man kriegt so ein Laufband, in dem erstmal die gesamte Geschichte erzählt wird von Bakuro Banzai halt, ja. Und was die Cavaliers sind. Also ein klein bisschen wie bei ja. Star Wars. Ne? Man hat das Gefühl, man ist mittendrin. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Idee dahinter. Das ist man im Prinzip so ein, eigentlich ein Pulp, Held der 30er,
ja.
Die 80er genau. Geschossen hat.
Tausend Sasser.
Ne? Und der hat schon hunderte Abenteuer erlebt. Ne? Und wir erleben jetzt eins davon.
Ja, ist aber am Ende ist ja auch, nachdem halt alle immer schön da durch diesen Abwasserkanal im Rhythmus zu der Synthie-Musik irgendwie ja. rummarschiert sind, was echt eine merkwürdige Szene ist. Dann so wird toll. Ja auch noch die Fortsetzung angeteasert. Ja, demnächst Bakuro Banzai vs. World Crime League.
Leider
der
nicht
nie,
mehr.
Der nie erschienen ist, aber man kriegt halt in dem Film auch nochmal direkt so die Ansage, da gab's davor was und da kommt auch noch danach was.
Ich würde gerne das aufgreifen. Und nun in den Bereich kommen, wo wir uns anschauen, was man da im Rollenspiel verarbeiten kann. Was ich mir als erstes notiert habe, ist, dieser Film fühlt sich an, Kite sagt es ja schon, das ist irgendwie hunderte Abenteuer schon erlebt, und dieser Film fühlt sich an, als ob eine Kampagne, die seit 10 Jahren gespielt wird, da kommt jemand rein, der noch nie irgendwas gehabt hat. Das ist sozusagen unser Jeff Goldblum-Charakter.
Ja, ja.
Der hat immer nur von seinen Freunden so gehört, was so passiert ist. Und dann geht das Spiel los und es gibt so viele Anspielungen auf alles, dass du überhaupt keine Ahnung hast, worum es geht. Du hast null Infos. Alles wird als gegeben vorausgesetzt.
Ja.
Und du hast überhaupt keine Ahnung. Das heißt also, man lernt, wenn man sowas hat und man hat eine Kampagne, die man sehr lange spielt, dann kommt ein neuer Spiel rein, dass man vielleicht erstmal kurz so ein bisschen etwas mehr erklären muss, worum es eigentlich geht. Das lernt man eigentlich sehr gut aus dem Film. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass dieses Konzept irgendwie auch ganz geil ist, weil es dir vorgaukelt, dass es eine gewaltige Hintergrundgeschichte gibt. Dass ja. so ein Universum gibt an Dingen, die da sind, und ne, warum ist da eine Wassermelone? Das ist ja auch so ein Spruch in dem Film. Also das Internet ist voll davon, dass es mit diesem Wassermelonen-Gag.
Aber es wird ja später erklärt. Also er sagt ja, ich erzähle es ja später.
Gut, es wird dich wieder erklärt.
Ja, genau. Er wird es zwar irgendwann vielleicht einen zweiten Teil erklären. Ja. Aber auch der Zuschauer wird ja genauso da reingeworfen wie Jeff Goldblum. Ja. Du wirst halt mit dieser ganzen Welt und der Existenz von Bakugo Banzai und diesem ganzen Kosmos drumherum bist halt reingeworfen und es wird halt sehr wenig erklärt, also auch den Zuschauer wird sehr wenig erklärt und einfach nur so die Tatsachen hingeworfen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Film nicht so erfolgreich war. Und das ist halt auf der einen Seite halt schwierig, weil du musst dich halt damit abfinden. Ja, aber es ist auf der anderen Seite auch irgendwie interessant, weil du fängst dann ja auch an, wenn du dir dann so Gedanken machst, auch im Nachgang dann so, okay, was steckt denn vielleicht dahinter? Warum ist das vielleicht so? Oder warum sind Dinge da so, wie sie sind? Und du dir dann halt so ein bisschen selber überlegst, was denn da hinter steckt und so. Und dann halt auch so Kreativität angeregt wird. Es ist halt, auf der einen Seite bist du hilflos, auf der anderen Seite bist du auch ein bisschen gefordert. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und manchmal ist es auch sind die Geschichten, die man sich selber überlegt, ja auch die interessantesten.
Die Einzelteile sind dann, muss ich sagen, das ist auch einer der Kritikpunkte am Film, die sind extrem lose zusammengehalten. Es sind einfach ein Haufen wirklich geiler Ideen, Bilder und Szenen und Figuren, die aber im Prinzip nicht ausgearbeitet sind, wenn man darüber nachdenkt halt. Also ich fand es zum Beispiel unglaublich schade, dass man im Prinzip die Hong Kong Cavaliers, die sind ja nichtig eigentlich. Das sind vier Typen in einer Band halt, die teilweise lustig aussehen und in erster Linie lustige Namen haben. Das stimmt, aber so richtig was machen. Und das sind auch, das hast du gesagt, die sind ja auch alles Genies. Das haben wir gestern aus Bakugo Banzai, ist nur das Genie der Genies. Die anderen haben halt auch totale Spezialfähigkeit. Kommt im Film jetzt nicht vor. Wäre wahrscheinlich in einer längerfristigen Kampagne sinnvoll.
Natürlich.
Aber das ist echt ein bisschen schade. Aber wie du es schon sagst, irgendwie man holt Inspiration tatsächlich daraus. Aber rollenspieltechnisch eigentlich eine Katastrophe.
Szenen gehen halt nicht so richtig ineinander über. Dann ist halt irgendeine Szene vorbei und dann kommt halt die nächste. Und man fragt sich so, wie sind die jetzt auf einmal da hingekommen? Warum sind die jetzt auf einmal da? Und was ist eigentlich dazwischen passiert? Manchmal doch etwas abrupt, fand ich. Also vom Drehbuch oder vom Schnitt her, dass Sachen dann einfach auf einmal so sind, wie sie sind. Und was dazwischen war, ist halt gar nicht klar. Kommt manchmal ein bisschen holperig rüber.
Bei diesen ganzen Ideen, besonders bemerkenswert, diese ganzen kleinen Gadgets, Instrumente und Weird Science-Sachen, die es so gibt. Ich kann mich nicht mehr recht erinnern, wer es war, aber ich glaube, es ist das Alien, was mit John Parker, was mit Bakugo Banzai dann Kontakt aufnimmt, um ihm zu erklären, was er jetzt tun muss. Und ich meine, er raucht so eine Käferpfeife.
Ja, stimmt. Da ist ganz merkwürdige Pfeife.
Genau. Und das fand ich ziemlich cool. Die Aliens selber haben so Waffen. Das sind so kleine Spinnenwesen, die geworfen werden und die sehr tödlich sind. Und dann gibt's natürlich diese ganzen, das Raumschiff, in dem Lizardo dann irgendwie noch unterwegs ist oder John Worthington. Ja, das irgendwie organisch wirkt. Also wo auch so eine Kühlflüssigkeit oder sowas herauskommt und läuft.
Das sieht ein bisschen aus wie so ein großer Seestern im Weltraum.
Ja, genau.
Irgendwie so, also der oder so ein Seeigel, es hat so Zacken, ist so rund und irgendwie ein bisschen unförmig. So organische Raumschiffe, so was man später vielleicht auch mal bei Star Trek gesehen hatte, nur in besser, klar, weil das ist ja alles, der Film ist von 1984, ne, das ist halt von den Effekten natürlich ein bisschen was. Aber ja, diese Weird Science-Geschichte, auch ganz schön fand ich die Geschichte halt hier, wo er sein Experiment, also überhaupt diese ganze Alpha-Laser-Geschichte, um in diese 8. Dimension zu kommen, schießt man im Endeffekt mit diesem Alpha-Laser auf eine Wand. Der leuchtet dann, im Grunde ist es halt wie so ein Lichtstrahl, der auf eine Wand oder auf eine feste Oberfläche leuchtet und dann muss man halt mit möglichst hoher Geschwindigkeit auf diese Wand zu steuern. Bakugo Banzai macht das halt mit seinem Raketenauto und hier der Dr. Lizardo, der hat so einen Sitz auf Schienen, mit dem er dann irgendwie dann losballert und dann in die Wand reinfliegt und das alleine so diese Mechanik, okay, der Laser hält halt auf eine feste Oberfläche und dann bist du in diese Welt zwischen den Molekülen oder sowas.
Ja, genau.
Ist halt diese 8. Dimension. Hat auch so ein bisschen was Lovecraft, so was von Lovecraft, weil da gibt's ja auch ein paar Geschichten, wo es halt darum geht, dass irgendwie Dimensionen, die über unserer Welt lagern, halt betreten werden oder Wesen daherkommen.
Vom Jenseits
und so. Genau, vom Jenseits. Und das ist hier halt auch, und aber mit dieser netten Mechanik, mit diesem Laser, das fand ich halt auch, also habe ich so noch nie gesehen. Also auch wie der Dr. Lizardo dann halt, da gibt's diese Fehlfunktion und der bleibt dann halb in der Wand stecken. Und dabei wird er dann halt auch so wahnsinnig und so übel, ne? Müssen sie ihn dann da wieder rausholen. Die Szene hat auch so ein bisschen so dieses klassische Mad Scientist Frankenstein.
Das stimmt, ja.
Fand ich auch mit ihren weißen Kitteln und allem. Das war auch ganz cool. Weil der Film nicht so bekannt ist, könnte man das auch, glaube ich, wunderbar klauen und die Spieler sehen das zum ersten Mal.
Mit Sicherheit, ja. Also das wirkt ziemlich gut. Und du hast auch diese Aliens, die sozusagen ne, uns unterwandern. Es sind ja, im Grunde nimmt das ja diese ganzen Geschichten rund um Reptilienmenschen weg. Ne?
Lizardo.
Lizardo. Also insofern aktuell das Thema. Reptiloiden unter uns sind, ja.
Und diese Geschichte mit den, ja, die unter uns, das ist ja genauso wie mit Filmen hier wie die Körperfresser.
Oder sie auch leben. Sie leben, genau.
Von John Carpenter, zu dem wir gleich noch kommen. Ja, also das ist ja auch ein Thema, das halt immer mal wieder aufgreift. Und hier aber in einer sehr besonderen Ausprägung, die jetzt nicht wie geklaut wirkt.
Was ich jetzt noch rollenspieltechnisch interessant fand, waren die Figuren der Hong Kong Cavaliers. Die sind jetzt im Film nicht besonders herausragend halt, aber so eine Zusammenstellung von 5 Superhelden hat schon mal sehr Rollenspielmäßiges.
Ne?
Und vor allem ne, so Multitask, multifähige Charaktere mit unglaublich coolen Berufen und coolen Namen. Kennen wir ja alle. Also irgendwie, ne? Das ist eine typische Abenteuergruppe. Ne?
Das stimmt,
und,
ja.
Aber die Mischung halt zwischen Actionheld und Super-Scientist fand ich auch irgendwie sehr, muss man einfach mal wagen, finde ich. Warum eigentlich nicht? Also warum nicht mehr Helden in solchen Geschichten?
Ich finde auch eigentlich die Idee ganz cool, dass die Heldengruppe eben einfach mega bekannte Pop-Idole sind. Nimm mal, du spielst wirklich so eine Fantasy-Kampagne und du kommst dann in die Stadt rein. Ja, und da kommen ja, die wollen Autogramme haben oder die richten dann jedes Mal Feste aus, wenn die Charaktere kommen.
Wobei das eigentlich ziemlich plausibel eigentlich ist.
Ich meine, ja, natürlich.
Ich bin überrascht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn man sich so einen Marvel-Film anguckt, ja, warum kommt es eigentlich häufiger vor, dass Leute ankommen zu Thor und sagen, hey, mach ein Selfie oder ja, genau. Ein Autogramm oder sowas. Weil, ja, die haben ja hier schon 25 Mal New York zerstört und gerettet. Das müssten ja wirklich Popstars sein. Und ich bin jetzt nicht super in diesem ganzen Marvel-Ding drin, aber ich glaube, das wurde nie wirklich thematisiert.
Ja, doch, passiert
so ein bisschen. Ja,
aber kleine Gags sind das.
Kleine Gags. Ne? Ja. Und hier ist es aber wirklich ein Bestandteil des Films. Das ist halt, das gehört in dieses Universum und wird ja auch groß ausgelebt, ne, mit dem kleinen Jungen mit den Comics und
das finde ich eben cool. Stell dir mal vor, du spielst wirklich so eine Kampagne in Fantasy oder auch in Science Fiction oder so. Und dann gibt's dann irgendwann Theaterstücke über die Spielercharaktere oder ein Comicheft oder so. Ich könnte mir das bei Warhammer wahnsinnig gut vorstellen, dass du in eine Stadt reinkommst und dann gibt es so kleine Blätter, wo dann die Charaktere in so Bildergeschichten aufgegriffen werden und es sind dann hier die Altdorfer Jungs oder sowas.
Ja,
das könnte ich mir gut vorstellen.
Oder anders gedacht, wenn die Spieler das selber sind oder wenn die Spieler in einer Welt leben, in der es so etwas gibt, ja, dass es da einen Charakter oder eine Gruppe von Charakteren gibt, die halt von allen total abgefeiert werden, weil die halt super geil sind. Und dann kann man das natürlich auch mal weiterspinnen. Vielleicht haben wir auch ein Geheimnis. Vielleicht steckt da was hinter. Warum sind die denn so geil? Mhm. Ja, und dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich will nicht, dass die Spieler hier, wir will vielleicht ein bisschen mehr Low-Level haben und nicht so, ihr seid die geilsten Typen auf dem Planeten, sondern ihr seid halt normale Helden und müsst euch erstmal hocharbeiten, dann wäre das vielleicht auch ein Ansatz, einfach mal zu sagen, okay, es gibt solche Leute und die leben in dieser Welt und ihr werdet da auch irgendwie mit hineingezogen, vielleicht in diesen Kosmos. So wie Jeff Goldblum.
Ja, stimmt, genau, richtig. Der wird einfach mit reingezogen, ja.
Also von unserer Seite auf jeden Fall würde ich sagen, eindeutig eine Empfehlung der Film. Ist ein Erlebnis. Ich kann verstehen, wenn Leute den nicht mögen oder merkwürdig finden, aber ich denke trotzdem, man verliert nichts, wenn man den mal gesehen hat.
Dann haben die keine Physik studiert und sind keine Neurochirurgen.
Richtig.
Gibt es ja halt dann noch.
Ja.
Ne?
Ja, aber es ist sehr deutlich, also ich glaube, selten trifft der Begriff Kultfilm so gut zu. Das ist wirklich, ich kann das verstehen, warum es da wirklich Fans gibt, bis heute und darüber hinaus. Also
ja.
Es gibt ein sehr schönes Interview mit Kevin Smith, der die beiden Hauptdarsteller hat und dann die interviewt und ein bisschen erzählt, wie das so zustande gekommen ist. Und die, ich glaube, Lithgow war das, der sagte, der als er es gefilmt hat, sagte wirklich, ich glaube, das könnte das neue Star Wars werden. Das könnte das neue Star Wars werden. Und wir waren wirklich voll bei der Sache. Die hatten wahnsinnig viel Spaß wohl beim Dreh. Das kann ich mir gut vorstellen. So sieht der Film auch aus. Ja,
ja, das ist ja echt, ganz klar. Und echt nicht ganz schön würde ich gerne auch, ich habe von dir ja, von Daniel habe ich eine WhatsApp bekommen, nachdem er den Film gesehen hatte. Und er schrieb mir dann, ich habe ihn jetzt gesehen, das ist ja wie 3 Filme gleichzeitig gucken.
Ja, das stimmt, ja.
Unter Drogen.
Ja, das ist wahr, ja.
Also ich habe das Gefühl, es hat euch gefallen.
Ja, ja, das ist wirklich gut, ja. Kann man wirklich nicht anders sagen.
Und um dann vielleicht jetzt den Übergang zu den nächsten Filmen auch zu finden, als wir uns für den Film entschieden haben und wir den gesehen haben, dann haben wir uns halt gefragt, okay, was kann man denn da für einen zweiten Film jetzt in diese Sendung packen? Denn, naja, viel in dem Stil gibt es nicht.
es gibt eine kleine Verbindung zu Big Trouble in Little China, denn der Regisseur von Bakugou Banzai, W.D. Richter, der hat mitgeholfen, Big Trouble in Little China umzuschreiben. Er hat das Drehbuch mit umgeschrieben. Und zwar war das ja eigentlich ein Film, der mehr Wildwest-Elemente haben sollte. Und das ging dann in eine ganz andere Richtung. Aber in welche Richtung das dann genau geht, kann Kite bestimmt uns erzählen. Worum geht's in Big Trouble in Little China von John Carpenter?
Ja, die Geschichte ist ein klein bisschen einfacher, obwohl das eigentlich auch ein ziemlicher Genre-Mix ist, den wir haben. Es geht auf den ersten Blick um einen Trucker namens Jack Burton, gespielt von Kurt Russell, einen John Carpenter-Fans sehr, sehr gut bekannt, als Snake Plissken.
Das Ding,
da ist er auch drin halt. Ne? Er kommt wieder und hat eine sehr schöne, recht alberne Rolle. Also er ist Trucker, kommt nach Chinatown in San Francisco und ist innerhalb von kürzester Zeit in einem Kampf zwischen Gut und Böse und in einem Kampf mit einem 2000 Jahre alten Geist verwickelt, der irgendwie unter Chinatown dort lebt. Es gibt einen antiken Fluch halt, und den möchte gar dieser Geist entkommen, indem er halt Magie wirkt und ein Mädchen mit grünen Augen opfern soll. Natürlich ist das zufälligerweise die Freundin vom Freund von Jack halt, den er besucht. Und ja, es gibt, sagen wir mal, einiges, ein Zusammentreffen mit einer Straßengang. Dann ist er plötzlich unter Chinatown und verstärkt durch so einen Touristenbusfahrer und Magier, also auch da, wilder Mix, eine Anwältin, eine Reporterin und einem Ober aus dem Restaurant von Wang, dem Freund von Jack, ja, dringen sie dann in dieses unterirdische Domizil ein und... kann jemand anders bitte weiter erklären, was da passiert?
Ja, sagen wir mal, sie versuchen die Verlobte zu befreien, aber es misslingt. Dann müssen sie wieder raus und dann bereiten sie sich vor und dann gehen sie wieder rein, aber diesmal klappt es. Diesmal versuchen sie Lo Pang, den Bösewicht, den Magier zu besiegen, der unterstützt wird von seinen drei dämonischen Assistenten. Das sind so die drei Stürme sind das.
Drei Stürme, genau.
Die ihm helfen. Und die großen Bewacher sind. Und es ist ein Action-Feuerwerk angereichert mit Magie und Mystik.
Und Martial Arts.
Ja. Ich denke, dass jeder, der diesen Podcast hört, wahrscheinlich diesen Film gesehen hat. Das ist also gehört bei mir auf jeden Fall in die Top 10 meiner Lieblingsfilme, weil das einfach ein absoluter Klassiker ist. Und der ist Gold für Rollenspiel, meiner Meinung nach. Das ist pures Gold, was man da guckt. Der ist nicht nur wahnsinnig unterhaltsam. Ich habe zu Frank noch gesagt, wenn du einen schlechten Tag hattest, und ich hatte einen schlechten Tag, du machst den Film an, du fühlst dich besser danach. Du fühlst dich einfach besser. Es ist wirklich ein toller Film.
Ja, der macht Laune, der hat Tempo und der macht Spaß.
Ja.
Also es ist einfach und der ist halt auch fantastisch. Die Sets sind toll, das ganze Setting ist toll, die Kreaturen, die da rumkreuchen und fleuchen, sind toll. Es gibt abgefahrene Kämpfe mit fliegenden Fußkicken und in Zeitlupe und dann springen zwei und bekämpfen sich mit Schwertern dabei und der Magier, der immer wieder mit den Blitzen rumfeuert und die drei Stürme mit den unterschiedlichen Waffen, das ist alles also richtig toll. Und dann mittendrin halt, ja, Kurt Russell, der da irgendwie reingestolpert ist in diesen ganzen Irrsinn, nicht so wirklich versteht, was um ihn herum passiert und das auch nicht wirklich im Griff hat.
Genau. Ja. Das ist auch vielleicht schon einer meiner Lieblingsszenen innerhalb des Films. Die Figur Kurt Russell, also der hat mir besonders gut gefallen, weil das ist ein Mann, der hat ein einfaches Bedürfnis. Der will seinen Laster zurück.
Ja, genau.
Der will diesen Laster zurück. Das ist so toll. Der hat ja dann noch ein Love Interest gespielt von Kim Cattrall. Und das geht zwischen den beiden. Also man merkt schon, dass sie so Interesse daran haben. Aber
die zicken sich aber so ein bisschen an.
Genau, ne? Aber ist so schwer zu kriegen. Aber so am Ende, die würden sich doch zusammenraufen. Aber das fällt sofort weg, als er sieht, mein Gott, da ist dieser Laster. Endlich, ich habe meinen Laster zurück. Und dann zack in den Laster und los geht's. Der lebt einfach das Leben auf der Straße. Der ist Trucker durch und durch und der braucht diesen Laster. Wenn das Fate wäre... wäre der Laster ein Aspekt.
Ja.
Das ist mein Laster.
Fall. Ich will meinen Laster zurück.
Ja. Wusstet ihr übrigens, dass anstelle von Kurt Russell ja eigentlich Clint Eastwood oder Jack Nicholson haben wollte?
Oh!
Kann man sich das vorstellen?
Oh, und das ist aber gar nicht. Also sorry, ich finde, Kurt Russell passt da wie die Faust aufs Auge und Also mit Jack Nicholson. Es wäre ein völlig anderer Film.
Ja, das stimmt. Ein
völlig anderer Film. Ich finde das auch, was halt auch, also wenn man den Film nicht gesehen hat, man guckt sich halt das Cover an oder das Kinoplakat. Oh, das da ist halt Kurt Russell groß drauf mit so einer Maschinenpistole und seinem Hemd irgendwie mit diesem asiatischen Motiv, diesen Samurai-Krieger da drauf, ganz markantes Ding. Und drumherum ist halt so ein, ne, gezeichnet irgendwie auch so diese ganzen asiatischen Themen und so. Und es sieht aber so aus, wenn man sich das Plakat anguckt, als wenn er hier voll der Badass, er hat das, ist der Actionheld, ja, er ist John McClane, der hier jetzt in Chinatown aufräumt und die ganzen verrückten Leute da mal platt macht. Und wenn man dann den Film guckt, also meine Frau meinte, als wir den Film geguckt haben, sie hat ihn zum ersten Mal gesehen, meine Fresse, der ist ja voll die Wurst. Weil der auch, also der leistet halt wirklich, ja gut, er leistet seinen Beitrag zur Lösung des Problems und hat auch ein paar Ideen und so, aber er schlägt auch ständig fehl. Also der scheitert andauernd. Also er wirft viele Patzer, um so ein Rollenspiel zu sagen.
Das Spannende dabei ist, glaube ich, erstmal, dass das der Grund war, warum der Film kein großer Erfolg war. Respektive, ich habe gelesen, dass der nachgedreht wurde, der Anfang. Es fängt damit an, dass dort der Egg, also der Touristenbusfahrer, bei der Polizei sitzt und sagt von wegen, ja, so, er hat uns gerettet, ne, er hat uns den Arsch gerettet und so weiter. Das war am Anfang nicht drin. Und zwar lag das daran, das ist auch ganz interessant, wenn man sich den Director's Cut, respektive die Spur sich anhört, in dem darüber geredet wird.
Die Audiospur, ja. Das Kommentar.
Da erzählt er dann, dass eigentlich es ein Film über jemanden ist, der sich für den Held hält, aber der Sidekick ist. Der echte Held ist halt Wang. Und ich glaube, es hat viele Leute im Publikum erstmal sehr irritiert, auch weil das gerade auf dem Plakat halt total anders aussieht.
Ja, und dann war vielleicht marketingtechnisch nicht so schlau.
Aber das macht natürlich den großen Spaß darin aus. So ein Superheld, ne, der eigentlich noch in jedem anderen Film alles retten würde. Und wenn er noch, keine Ahnung, wenn er das Klassische macht, mit seiner Maschinenpistole in die Decke feuert, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen, erstmal einen Teil von der Decke auf den Kopf bekommt.
Ja, ja, genau. Ja. Erstmal K.O. geht.
Dieser Comedy-Effekt ist unglaublich. Und die ganze Szene spielt dann ohne ihn. Ne? Also
ja, er liegt ja K.O. am Boden.
Viel Martial Arts um ihn rum und als er wieder aufwacht, okay, machen wir weiter. Großartig.
Das ist übrigens auch eine weitere Szene, die mir sehr gefällt. Und zwar sieht man da etwas, ist es optisch so schön gemacht. Und zwar ist es ja eine Mischung aus altem, mythischem chinesischer Magie und den 80ern. Das wird am besten in Szene gesetzt durch diesen merkwürdigen Tempel dort unten, wo du so einen Castle Grayskull-artigen Schädel hast, der aber von Neonröhren umrahmt wird. Ja. Das ist so fantastisch. Das ist wirklich so ein Clash von Magie und Moderne, die da aufeinander kommt. Das ist wirklich toll gemacht. Und das sieht einfach gut aus.
Ich würde ja freuen, dass Harlan Ellison, ich glaube, du bist ein Fan, oder? Er ist einer der wenigen, die den Film gut fanden damals, als er rauskam.
Aha, und der ist ja ein harter Kritiker. Der hat durchaus sehr ordentliche Worte gefunden, wenn ihm was nicht gefällt. Das ist richtig, ja.
Aber nochmal zum Thema, was kann man aus dem Film fürs Rollenspiel lernen oder fürs Schreiben von Abenteuern? Es hat erstmal tolle Gegner. Und zwar Gegner, die langsam sich steigern. Es fängt ja mit dieser chinesischen Straßenbahn an, die schon den ominösen Namen Lords of Death tragen. Dann kommen diese drei Stürme, drei übernatürliche Schwertkämpfer, die was übernatürliches Dämonisches haben. Dann kommt Lopan, 2000 Jahre alter Geist, der super Kung-Fu kann. Und zwischendurch kommen noch so kleine Nachbarn, wie zum Beispiel, unglaublich, damals habe ich schrecklich gelacht, als C&D-Fan, dieser fliegende, dieses fliegende Auge.
Ja, der Betrachter. Ja,
wie ein Betrachter aussieht.
Ja.
So, das muss doch jemand kennen, oder? Das sieht so ernst
aus. Das springt einen als Rollenspieler an. Also das ist wirklich diese fliegende Kugel mit den 100.000 Augen.
Ja, und natürlich dann auch dieses merkwürdige Monster, dieses affenartige Monster.
Riesenaffe mit den Klauen und den ganzen Zähnen.
Das ist auch ziemlich gut. Aber ich habe auch noch eine weitere Szene, also vom Aufbau her finde ich das eigentlich sehr schön, weil das eben auch ein schönes Rollenspielabenteuer ist. Es ist ja im Grunde eine Befreiungsaktion und wir müssen durch ein Gewölbe, durch einen Dungeon, wir müssen unterhalb der Stadt durch und die kommen rein und scheitern. Die können diese Gefahr nicht überwinden, das gelingt denen nicht. Das heißt, sie kommen raus, holen Verstärkung, ne, durch einen Magier dann und weitere Helfer. Und können dann wieder rein, um dann nochmal mit gelernten neuen Fertigkeiten dann endlich den Oberbösewicht besiegen und den Auftrag erledigen. Das fand ich eigentlich sehr schön, dass man eben, bei Mega-Dungeons ist es ja häufig so, ja, dass du immer wieder mal rein und rausgehst und dass sich das Ganze dann auch verändert. Denn auch da gehen die ja dann einen anderen Weg und haben dann andere Gefahren, mit denen sie irgendwie herumschlagen müssen.
Ich fand es interessant, die Figuren, die da drin sind, sind im Gegensatz zu unseren Bakuru Banzai-Leuten keine unglaublichen Mehrfach-Superhelden, sondern wir haben einen Truck-Driver, einen Restaurantbesitzer, eine Anwältin, eine Reporterin und jemand, der einen Turbus fährt.
Der Busfahrer ist
toll, ja. Action, ja. Also schon sehr, sehr low. Natürlich haben alle ihre besonderen Fertigkeiten, gerade der Busfahrer kann plötzlich zaubern. Gut.
Ja, aber, gut, natürlich. Und der Restaurantbesitzer ist eigentlich Martial Arts Meister und ich fand das so schön, die Reporterin, das ist die einzige Reporterin, die Anwältin eben bekommen konnte. Es ist so ein Klatschblatt-Reporterin und hofft jetzt, die große Story zu kriegen. Und die Anwältin ist einfach nur nervig, die kennt ja jeder in dem Viertel.
Ja, das stimmt. Interessante oder witzige Sache, die Reporterin sagt irgendwann, als sie sich zurückgezogen haben und wieder ihre Kräfte sammeln, meint sie dann, das ist wie Alice im Wunderland. Wird gar nicht mehr weiter großartig thematisiert, aber da ist mir das auch aufgefallen. Das ist wirklich so, in dem Film am Anfang ist halt der Truckfahrer und dann ist er mit seinem Kumpel, fährt er zum Flughafen, um seine Verlobte abzuholen und die Anwältin ist auch da. Und da hast du halt wirklich so dieses klassische 80er-Jahre-Setting, halt ganz, ganz normale, mit diesem Flughafen, Autos, Verkehr. Du hast dann halt diese Gangster, die mit sehr eigenartigen Sonnenbrillen da auftauchen und die entführen. Und da bist du aber noch in einem ganz normalen Actionfilm irgendwie. Und dann verfolgen sie die halt in die Stadt und fahren dann halt mit dem Truck nach Chinatown rein. In dem Moment, wo sie nach Chinatown reinfahren, da fängt es dann halt an, als wenn sie dann halt jetzt irgendwie sind sie durch den Spiegel halt, ne, oder ins Rabbit Hole. Weil jetzt sind sie in einer anderen Welt. Jetzt kommen auf einmal diese Gangs, die sich bekämpfen. Dann kommen diese drei Stürme, die irgendwie übernatürliche Kräfte haben. Und es eskaliert halt. Und in diesem Mikrokosmos, der da irgendwie in der Stadt ist, da gelten halt völlig andere Regeln als in der Realität. Ist halt, ja, wie bei Alice im Wunderland. Oder halt auch, also wenn man das im Rollenspiel-Kontext sieht, ich finde, das hat ganz, ganz stark was Urban Fantasy-mäßiges. So dieses World of Darkness oder sowas. Oder Dresden Files. Dass es halt irgendwie einen Stadtteil gibt, der halt anders tickt, in dem andere Regeln gelten als in dem Rest der Welt. So das Changeling oder sowas, ja, ist auch, glaube ich, passt da, glaube ich, wie die Faust aufs Auge. Oder kennt einer von euch die Comicserie Fables?
Ja.
Ist auch, die Märchenfiguren sind halt geflüchtet aus der Märchenwelt und haben dann so einen Block mit magischer Magie, haben sich im Grunde so einen Block in New York gesichert oder isoliert, wo sie da halt leben können in ihrer Fantasiewelt. Das ist halt da auch, du hast ja diesen Chinatown, ne? Da sind halt diese ganzen Merkwürdigkeiten und unser Held gerät da halt irgendwie so rein und muss dann irgendwie mit der Situation klarkommen. Und das ist halt auch so ein Thema, was halt auch im Rollenspiel immer mal wieder auftaucht und ich finde auch eigentlich ganz spannend ist.
Ich muss übrigens widersprechen, Daniel, weil du meintest, er ist ja so fixiert auf den Truck. Ach so, wenn man sich anschaut, was die Motivation von Jack im Laufe dieses Szenarios ist, da gibt es ganz viel und das fand ich ganz interessant auch, vom rollenspieltechnischen Aspekt aus. Es fängt damit an, dass er seinen Kumpel begleitet zum Flughafen, weil der ihm einfach Geld schuldet.
Genau, erstmal die Kohle.
Ja.
Genau,
ja,
die Kohle.
Ja. Also bis ich dann sein
Geld. Aber da ist der Laster ja noch nicht in Gefahr, da ist er noch nicht weg.
Das ist richtig. Beim Zocken. Dann ist er da. Dann gibt es einen direkten Angriff auf ihn. Halt, ne? Also er reagiert auf irgendwas, die Motivation, sich zu verteidigen, dann wird was entführt und so weiter. Dann wird der Truck gestohlen. Okay, ja. sehr schön. Schlussendlich, eine weitere Motivation was später, sie werden gefangen genommen und müssen entkommen.
Auch, ne? Nicht
mit dem Truck,
sondern das stimmt.
Und schlussendlich hat er sich auch verliebt. Halt, ne? Und eine der letzten Szenen ist ja im Prinzip, dass er sie retten möchte. Ne?
Ja, aber er lehnt natürlich am Ende.
Und dann sind wir wieder am Truck.
Genau,
dann
sind wir wieder am Truck. Ne? Also jetzt die stärkste Motivation ist wirklich der Truck.
Aber bricht auch das Klischee so ein bisschen. Ne? Also das war auch so, ja, nee, der Truck hat Priorität. Die Olle ist mir jetzt doch dann, ich habe meinen Job getan.
Aber er ist durch die Bank weg sehr motiviert und zwar aus
verschiedenen Gründen. Das
stimmt, ja. Das ist ganz spannend zu sehen.
Also ich finde auch die Motivation des Bösewichts ist gar nicht schlecht. Ja. Man muss sich das vorstellen, das ist ein großer Magier, ne? Also wirklich durchaus böse natürlich, aber hat eben dieses Problem, dass er fleischlos ist. Er ist unsterblich, aber fleischlos. Das heißt also, er muss einen Weg finden, wie er wieder Fleisch werden kann, um wieder seine Herrschaft zurückzuerlangen. Das ist eigentlich eine nachvollziehbare Motivation, die ich viel nachvollziehbarer finde als beispielsweise, ja, ich will eben die Stadt vernichten oder sowas. Ne? Also so dieses Persönliche finde ich einfach
spannend. Ich will diesen Fluch brechen, den er halt aufgelastet bekommen hat und das halt beenden. Dazu müsste halt Opfer gebracht werden.
Genau.
In Form von grünäugigen Frauen.
Erst nur eine, später hat er zwei und nimmt sie beide.
Das fand ich auch sehr schön. Ja, das ist eigentlich ein netter Gag eigentlich, ne? Genau, ja.
Du kriegst den Hals auch nicht voll dann.
Ja.
Ne? Also, aber beide. Es hat auch den folgenden Vorteil, wenn man ein Setting schreibt oder ein Abenteuer schreibt, wenn man etwas nur wenn man quasi nur die Lösung hat, wenn eine Sache wirklich nur funktionieren kann. Ne? Also ich schreibe jetzt ein Szenario, in dem es jetzt darum geht, okay, er muss die eine Grünäugige entführen, halt, ne? Und weil sonst klappt's nicht, dann ist es immer ganz gut, in dem Abenteuer noch eine zweite Grünäugige zu haben. Halt, ne, die, falls die eine sich nicht entführen lässt,
das
durch ungünstige Würfelwürfe oder ähnliches, oder einfach mal Schlauheit der Spieler, ne? Dass man so, ja, aber hier, also hier.
Es in der Hinterhand habe ich noch,
so, noch habt ihr dann gedacht, dass der Busfahrer auch grünäugig war?
Ja, also man lernt was. Ja, wie so ein Dread-Fragebogen eigentlich, ne? Das ist, ja, wo man dann auch irgendwie noch so einen kleinen Nebenzweig hat, ja, das stimmt. Ich würde auch gerne nochmal den Blick auf Bakuru Banzai dann werfen, gemeinsam mit Big Trouble in Little China.
Okay.
Denn beide Filme vereint etwas, was ich bei Bakuru Banzai seit langer Zeit wieder mal gespürt habe, aber was wahrscheinlich jemandem auch bei Big Trouble in Little China so gehen würde. Und zwar, Frank hat das vorhin so schön gesagt, dieser Film entwickelt sich wirklich, jede Szene ist eine Überraschung. Also es ist immer passiert was Neues, irgendwas, was unvorhergesehen ist. Es beginnt wie so ein Actionfilm und dann bist du plötzlich innerhalb eines nebligen Tunnels, aus dem riesige Insekten kommen. Und dann gibt's diese Kampfszene, wo der Truck, das ist auch eine wahnsinnig tolle Szene, wo dieser Truck in diese sehr kleinen Gassen fährt und dann rundum eine Kampfsituation schafft. Und ich weiß, ich kann mich eben nicht mehr erinnern, wie es war, den Film das erste Mal zu sehen. Aber das ist einfach unglaublich toll, weil du eben immer überrascht wirst, was kommt als nächstes. Das gibt's ja heute bei Filmen selten. Du hast ja die Akte, die sind ja klar definiert, dann muss das passieren, dann muss das passieren, jetzt passiert das. Okay, jetzt haben sie diesen Gegenstand gefunden, den sie
nachher... Marktforschung, weil das natürlich
auch... Ja, genau. Und das ist wirklich so roh. Das macht den Film natürlich auch ein bisschen anstrengend, wenn Leute sowas nicht mögen. Ne? Also ich kenne auch viele Leute, die sagen, das ist irgendwie ziemlicher Quatsch, das ist ja auch so aneinander gestückelt, aber dann haben sie Bakuru Banzai noch nicht gesehen, finde ich.
Ja, genau, das stimmt. Ja, aber das ist halt auch so eine markante Sache, die Filme. Das sind halt Dinge, bei beiden Filmen passieren halt Dinge, die hat man davor und danach so nie gesehen. Das
stimmt, ne? Ja.
Das ist halt wahrscheinlich auch, weil die nicht besonders erfolgreich waren, hat halt niemand großartig sich gedacht, okay, das waren gute Ideen, damit lässt sich Geld machen, das machen wir jetzt noch 100 Mal, nochmal so nur in grün. Und deshalb ist das halt so ein bisschen, hat halt so ein, was Besonderes, ja, und sticht halt heraus. Das ist ähnlich wie bei Blade Runner ja auch. Blade Runner war ja,
ein Film,
der war damals überhaupt nicht erfolgreich, weil er was gemacht hat, was irgendwie nicht ankam und Leute ja auch nicht verstanden haben. Und deswegen wurde das halt auch jahrelang nicht kopiert. Und erst als der Film dann irgendwie so seine Renaissance hatte, fingen halt andere Filme an, so ein bisschen darauf zu referenzieren, wie Matrix oder sowas.
Mhm.
Ja, das dann halt erst Ende der 90er dann passierte. Und deswegen sind die Filme halt so besonders.
Soweit ich weiß, wird auch an einem Remake oder Reboot von Big Trouble gearbeitet. Also mit The Rock dann als Hauptfigur. Das Problem ist eben, ich muss auch sagen, ich finde Kurt Russell auch wahnsinnig sympathisch. Auch in den Audiokommentaren, ich habe mir das nicht komplett angehört. Er ist einfach glaube ich, ein guter Typ. Also er ist ein ziemlich unterhaltsamer Typ.
Da muss ich mir
immer,
auch nochmal reinziehen.
Ich habe den noch nicht mit Audiokommentaren
der auch immer, der hatte immer, ich finde, der hat immer so ein bisschen Pech gehabt mit den Filmen.
Ja.
Das ist wirklich, also ist wirklich schade. Also der ist so in den so Fan-Nerd-Kreisen ist das so gehabt, aber er hat immer sonst so ein bisschen Pech gehabt bei der Auswahl. Das ist echt schade.
Tja, also wir merken, also misslungene Hollywood-Projekte sind irgendwie ganz gute Kultfilme manchmal.
Ja, und beides Kultfilme, definitiv, ja. Ja, alles klar. Das war Bakuru Banzai und Big Trouble in Little China. Beides Highlights der 80er. Das thront auf meinem Notizbuch. Ich habe mir sehr deutlich mit pinker Umrandung aufgeschrieben, dass es Filme der 80er sind. Ich glaube, selten trifft das mehr zu als bei diesen beiden.
Bei mir stand Genre-Mashups drauf.
Auch gemeinsam
sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Du hast recht, sie atmen 80er.
Ja, das ist wirklich wahr. Alles klar. Ja, dann vielen Dank nochmal an Perfect Frank. Und Bakuru Kite.
Ich möchte noch ein letztes Zitat enden. Ich wurde immunisiert, aber jetzt geht's mir gut.
Dankeschön. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!